Das ist das erste Mal, dass sich wirklich Menschen verewigen. Es geht ja um das Schaffen eines bleibenden Bildes und das können wir ohne Zweifel nachweisen, dass sich da Individuen verewigen an den Höhlenwänden. Warum sind das Individuen? Ganz einfach, weil naturgemäß durch die Jagd immer wieder Gliedmaßen eingebüßt wurden. Wir haben sehr viele dieser Hände, die eben eine Fingerkuppe vermissen lassen oder andere Beschädigungen der Hand. Also es sind wirklich unterscheidbare Hände, unterscheidbare Individuen, im Grunde die ersten Selfies in der Steinzeit.
Herzlich willkommen beim Grünen Sofa, dem Podcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Mein Name ist Martin Faas. Ich bin der Direktor des Museums und habe das Privileg, mit vielen interessanten Gästen interessante Gespräche zu führen. Heute zu Gast Stefan Trinks. Stefan Trinks ist der Leiter des Kunstressorts im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er hat klassische und mittelalterliche Archäologie und Kunstgeschichte in Bamberg und Berlin studiert. In seinen 10 Jahren universitärer Lehre hat er sich mit einer breiten Palette von Themen beschäftigt. Von Elfenbeinschnitzereien aus der Zeit um 42 vor Christus bis hin zur Bildsprache aktueller Musikvideos. Damit ist Stefan Trinks der ideale Gesprächspartner für das Thema Urknall der Kunst, Moderne trifft Vorzeit, dem wir uns in unserer aktuellen Sonderausstellung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt widmen. Lieber Stefan Trinks, herzlich willkommen auf dem grünen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
In unserer Ausstellung zeigen wir die großformatigen künstlerischen Dokumentationen von Höhlenmalereien, die zum Teil über 20.000 Jahre alt sind. Schon die Malereien an sich sind spektakulär, aber auch die Orte, wo sie gefunden wurden, reizen unsere Fantasie in ganz besonderer Weise. Die Höhlen. Schon als Kinder haben wir zu Hause im Spiel Höhlen gebaut. Was ist es, das uns an Höhlen so fasziniert?
Nun, es ist naturgemäß die Geborgenheit, die sie vermitteln, der Schutz vor Kälte und anderen Witterungseinflüssen. Aber es ist natürlich auch als erste Architektur des Menschen eine ideale Formmöglichkeit, um die Wände dieser Höhlen zu bemalen und künstlerisch zu gestalten. Und das wurde eben von den frühesten Höhlenbewohnungen des Menschen an auch ausgiebig getan.
Hatten Sie selbst schon einmal Gelegenheit, eine solche prähistorische Höhle zu sehen?
Oh ja, natürlich vor allem Altamira, das 1868 entdeckt wurde in Kantabrien, Nordspanien, damals ja gleich dem Besitzer des Grundes, auf dem diese Höhlen gefunden wurde, in Santillana in der Nähe von Altamira gemeldet und dann eben im Lauf der nächsten Jahrzehnte immer wieder besucht von Künstlern. Altamira war für mich im Grunde der paulinische Damaskus-Erlebnisakt. Dort finden wir ja wirklich Höhlenmalereien zum Niederknien, die vor allem Picasso und Miró, die beiden spanischen Malergrößen, extrem inspiriert haben. Picasso zum Beispiel hatte einmal den schönen Satz getan, er konnte mit 16 malen wie ein Altmeister, aber es hat ihn ein Leben lang gekostet, bis er wieder so malen lernte wie die Kinder. Und dieses Zurück zur Ursprünglichkeit, zur Rohheit und Unverstelltheit, das schafft Picasso eben vorrangig über die Höhlenmalereien von Altamira, die er intensiv studiert hat, insbesondere natürlich mit ihren Bison-Wiesent-Darstellungen und ein besonders instruktives Buch des leider auch schon verstorbenen Kunsthistorikers aus Princeton, Irvin Levin, heißt nicht ohne Grund in der deutschen Übersetzung Picassos Stiere. Dieses Buch versucht genau dieses Zurück zur absoluten Ursprünglichkeit, zum absolut Reduzierten, ohne dass man irgendetwas noch weglassen könnte, anhand dieses lebenslangen Studiums Picassos, der ja dieses Jahr 2023 während ihrer Ausstellungsdauer den 50. Todestag hat. 73 eben gestorben, versucht, also auf dieses absolute Abstraktum aller Kunst zu kommen. Picasso ist im Grunde derjenige, der am intensivsten diese Höhlenmalerei als Ursprungspunkt, als Initialzündung aller modernen Kunst verinnerlicht hat. Das zeigt sich selbst an seinem Hauptwerk Demoiselle d'Avignon, das zwar natürlich afrikanische Masken auch als Abstrahierungsform nimmt, aber natürlich auch an der Höhlenmalerei sich orientiert.
Ja, dabei sind die ja zum Teil gar nicht so abstrakt, sondern in vielen Teilen wirklich außerordentlich gegenständlich, sodass selbst unsere Zoologen hier am Haus Dinge finden und ganz genau erkennen können, ob das jetzt das Winterfell, das Sommerfell ist, also mit einer Detailtreue, die uns ja heute auch noch in Bann schlägt.
Absolut. Und dazu kommt natürlich noch, dass die unterschiedlichen Höhungen der Höhlenwand von den Malern der Steinzeit genutzt wurden, um die Plastizität und Dreidimensionalität dieser Tiere zusätzlich ins Bild zu bringen. Das heißt also, für die Schulterregionen dieser Tiere wurden dann zum Beispiel eben leichte Buckel in der Höhlenwand genutzt und so genau eingesetzt, dass man eben wirklich diese Schattierung und Modellierung der Körper aufs Genaueste wiederfindet.
Dann waren das ja doch ziemlich Spezialisten ihres Faches schon seinerzeit.
Das ist die große Frage, ob es tatsächlich von Beginn an schon diese Spezialisierung gab. Einiges spricht dafür, dass man natürlich, das ist ja ein Allgemeinplatz, auch in der Schulklasse beim Malen sehr schnell merkt, wer wirklich von Natur aus talentiert ist. Das wird in der Steinzeit nicht anders gewesen sein. Und diese extrem Talentierten werden dann eben auch mit solchen Aufgaben zuvorderst betreut worden sein. Das ist aber eben grundsätzlich so, dass wir hier von Kunst mit ruhigstem Gewissen sprechen können. Das ist einmal eine Frage, die selten genug in der Kunstgeschichte mit einem klaren Ja zu beantworten ist. Von Künstlerseite aus war das ohnehin nie die Frage, dass eben diese Malereien der Steinzeit Kunst sind. Sie zeigen ja in ihrer Ausstellung die wunderbarsten Beispiele von Miró, von Klee, von Willi Baumeister und vielen, vielen anderen. Franz Magis zu nennen, dessen Turm der blauen Pferde von 1913 ja ohne die intensive Beschäftigung mit der Höhlenmalerei überhaupt nicht denkbar wäre. Überhaupt der blaue Reiter Kandinsky, der ebenfalls zur Abstraktion kommt, über das Studium dieser Urbilder. Also von Künstlerseite aus war das nie die Frage. Die Frage ist eben wirklich nur, wie weist man das nach? Denn die Lord Siegelwahrer der reinen Ästhetik behaupten ja immer, es darf Kunst keinen Zweck verfolgen, keine Funktion haben. Aber, das große Aber der Lord Siegelwahrer, diese Höhlenmalerei hätte unter Umständen kultische Zwecke gehabt. Also Jagdzauber wird da immer wieder ins Spiel gebracht. Das ist durch nichts bewiesen bisher. Wir können sagen, das ist das erste Mal, dass sich wirklich Menschen verewigen. Es geht ja um das Schaffen eines bleibenden Bildes und das können wir ohne Zweifel nachweisen, dass sich da Individuen verewigen an den Höhlenwänden, weil wir tatsächlich zum Beispiel diese aufgelösten Ockerfarben umsprayten Finger haben. Also da wird über ein Röhrchen, ein Schilfrohr beispielsweise, rote Farbe etwa um die Handkontur gesprüht, bleibt dann an der Höhlenwand. Und warum sind das Individuen? Ganz einfach, weil naturgemäß durch die Jagd immer wieder Gliedmaßen eingebüßt wurden. Wir haben sehr viele dieser Hände, die eben eine Fingerkuppe vermissen lassen oder andere Beschädigungen der Hand. Also es sind wirklich unterscheidbare Hände, unterscheidbare Individuen, im Grunde die ersten Selfies in der Steinzeit.
Dann würden Sie sagen, dass die Kunst da anfängt, wo die bloße Alltagsbewältigung aufhört?
Absolut, das könnte die Definition sein. Darüber hinausgehende, und dafür haben wir wirklich viele Beispiele, zum Beispiel, dass diese aufwendig gemeißelten Handäxte, die man hier heute noch in den Steinzeithöhlen vielfach findet, als Grabbeigaben gedacht waren. Man kann nachweisen, eben anhand der nicht verkieselten Handäxte, dass die nie zum Einsatz kamen, zum Beispiel zum Schneiden von Getreide, da würde man das nachweisen können, oder zum Schneiden von Fleisch, sondern das sind wirklich extrem aufwendig gearbeitete Beile und Äxte aus wertvollen, wunderschön marmorierten, schillernden Steinen, die ins Grab beigegeben werden. Und damit entfällt sozusagen auch die Darwin'sche Begründung der Evolution, dass das Schmücken des Menschen natürlich einen evolutionären Vorteil bringen könnte. Das fällt hier weg. Das sind nachweislich Grabbeigaben, aufwendig hergestellt als Kunststücke, als Kunstwerke, die nie benutzt wurden, die teilweise sogar noch Fossilien in ihrer Mitte tragen als zusätzliches Schmuckstück.
Sie sprechen auf die Faustkeile an, die mit Muschelfossilien verziert, muss man ja fast sagen, sind, wie sie noch viel älter zum Teil sind als die Höhlenmalereien, mit denen wir uns hier beschäftigen.
Exakt, erheblich älter. Wir kennen zum Beispiel dieses Faustkeils von West Tofts in Norfolk, wo wir tatsächlich einen Faustkeil aus der Zeit 200.000 vor Christus haben, der genau in der Mitte seiner aufwendig bearbeiteten Oberfläche ein Muschelfossil zeigt. Also wirklich, wie Sie sagen, ein Dekorum, eine Verzierung, die auch ganz aufwendig herauspräpariert wurde aus dem Stein, und es gibt viele weitere Beispiele, selbst in Deutschland. Und diese aufwendigen und kunstfertigen Beile und Steinschaber und eben auch Faustkeile wurden tatsächlich nie benutzt. Also sind auch als Werke der Kunst autonom entstanden.
Dann wundert es ja eigentlich umso mehr, dass als die ersten Höhlenmalereien Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden wurden, Sie haben Altamira angesprochen, dass zunächst angezweifelt wurde, dass diese tatsächlich so alt sind. Warum waren aus Ihrer Sicht die Archäologen und Kunstgeschichtler so unvorbereitet auf diese Funde?
Ja, das gabelt sich tatsächlich enorm auf. Also es gibt die Skeptiker, die das eben als Kinderscherz und Fake bezeichnen. Aber es gibt natürlich auch die positiven Beispiele wie Franz Kugler, den berühmten Universalkunsthistoriker an der Berliner Uni, der 1842 sein Handbuch der Kunstgeschichte schreibt und darin proklamiert, dass es alle Völker, alle Zeiten umfassen müsse, diese Universalkunstgeschichte, und damit natürlich auch die Steinzeitkunst, die Kunstäußerungen der frühesten Menschheit. Dann natürlich wieder ein großer Schub im Fin de siècle, aus dem ja dann, wie gesagt, auch Künstler, die zurück zur Ursprünglichkeit wollen, Franz Marc und Kandinsky, herauswachsen. Gauguin geht ja im Grunde auch in die Steinzeit zurück, wenn er sich zum Malen ganz nach Tahiti zurückzieht und dort die Ornamentik dieser frühen Kulturen, die ja dort in erstaunlicher Weise um 1900 noch lebendig geblieben sind, studiert. Also dieses erste Zurück zur Natur um 1900, wo man glaubt, dass die gesamte Geschichte ist mit Hegel sozusagen an ihr Ende gekommen und es hilft jetzt nur noch der Rückweg in die Vergangenheit, um die Zukunft zu meistern. Das ist sozusagen die Hochzeit dieses Studiums der Höhlenmalereien, aus dem ja dann auch Leo Frobenius heraus wächst. Und genau in dieser Zeit gibt es natürlich als Gegenbewegung auch immer die Ungläubigen, die das Ganze als kompletten Unsinn oder Charlatanerie von klassizistischer Warte einer Kunstgeschichte der Hochformen aus kritisieren.
Aber diese Suche nach den Anfängen beschäftigt uns ja immer wieder in der Kunstgeschichte. Sie beschäftigt uns auch bis heute. Warum ist das ein so starkes Movens, denken Sie, nach den Uranfängen zu suchen, wie wir es ja auch bei den Künstlerinnen und Künstlern Anfang des 20. Jahrhunderts finden?
Da gibt es eine Menge von Gründen, oft auch Gemengelagen. Nehmen wir den Zweiten Weltkrieg als absolute Katastrophe. Danach war ja lange die Frage, wie geht es weiter? Man konnte unmöglich in diesen diskreditierten neoklassizistischen Formen der Bildhauerei und Malerei weiterarbeiten, wie sie Ziegler in der Malerei und Preker in der Bildhauerei verkörperten. Es musste der absolute Nullpunkt gefunden werden, und das war die Höhlenmalerei. Die Art Brut in Frankreich, bei uns eben Willi Baumeister und viele andere gehen zurück zum Nullpunkt der Kunst, dem Ausgangspunkt, um sozusagen eine politisch nicht kontaminierte Urkunst zu finden. Und die Titel von Baumeister besagen das ja genau. Da tauchen oft die Vorsilben Ur auf oder eben auch archaisch. Also diese Kunst der späten 40er Jahre, auch durchaus der surrealistischen Strömung und des magischen Realismus mit Max Zimmermann und Tanguy auf französischer Seite, die ja in dieser Zeit extrem stark sind, die gehen eben auf diese archaischen Bilder zurück. Und dann gibt es wiederum eine dritte große Bewegung hin zum Urknall der Kunst in den 70er, 80er Jahren. Und das ist die Street Art, die Spraykunst an den Wänden, durchaus auch an diesen grottenartigen Wänden von Manhattan in New York mit Keith Haring oder auf deutsch-schweizerischer Seite tatsächlich Harald Nägeli, der Doyen der Graffiti-Kunst, der eben höhlenmenschenartige Chiffren und Figuratives an die Wände von Köln zaubert.
Und es ging ja bei dem britischen Street Art Künstler Banksy auch so weit, dass er eine gefakte Höhlenmalerei ins British Museum eingeschmuggelt hat, die einen jagenden Menschen mit einem Einkaufswagen zeigt. Das Motiv des Einkaufswagens hat am Ende wohl dazu verholfen, diese Fälschung zu identifizieren. Aber es zeigt ja auch deutlich diesen Rückbezug auf die Höhlenmalerei.
Unbedingt. Die Aktion von Banksy war nur der vorläufige Höhepunkt eines Zurück zum Urknall in der Street Art und Graffiti-Szene.
Dann hat diese Entdeckung, müssen wir festhalten, diese Entdeckung der Höhlenmalerei doch bis heute einen enormen Impuls für die Kunstgeschichte gehabt. Und ich denke da auch so ein bisschen an Leo Frobenius, den Ethnologen, dem wir diese einmaligen Höhlenmalereien und dieses Archiv dieser Höhlenmalereien verdanken, der ja auch schon vor 100 Jahren gefordert hat, den klassischen Kunstbegriff zu erweitern und ethnologische Objekte mit dazu zu zählen. Wie ordnen Sie eine solche Forderung in den heutigen Kontext unserer Diskussion über die Kunst Afrikas ein?
Das wird, wie Sie völlig zu Recht feststellen, politische Implikationen mit sich bringen angesichts der Restitutionsforderungen, siehe Benin-Bronzen. Es ist aber für meine Begriffe die beste Visitenkarte dieser Kulturen, das zusammen auszustellen mit diesen farbfrischen, teilweise 1:1 großen Frobenius-Zeichnungen von Wandmalereien etwa in Nordafrika, aber auch dem Südsudan, genauso auch dem Kongo, auch Südafrikas, die im Original in situ oft wesentlich schlechter erhalten sind, als sie die Wiedergaben bei Frobenius und seinen Helfern und Helferinnen zeigen. Also ich würde unbedingt dafür plädieren, dass das Ganze wieder zusammenkommt und damit eben die mit Abstand beste denkbare Visitenkarte für diese hochstehenden Kulturen, beispielsweise eben Nordafrikas, wo Frobenius ja besonders prächtige und komplexe Wandzeichnungen gefunden und dokumentiert hat, zu geben.
Ja, in der Tat sind ja viele der Wandmalereien, die durch Frobenius dokumentiert wurden, sei es durch Witterungseinflüsse, sei es durch Einflüsse des Menschen, mittlerweile schon gar nicht mehr in dieser Pracht in Afrika zu sehen, sodass er hat sich ja immer als Rettungsethnologe verstanden, seine Tätigkeit da wirklich außerordentlich segensreich und wichtig war und wir heute dokumentiert finden, was für eine hochstehende Kultur Afrika zu dieser Zeit hatte und wie von dort ausgehend Europa die Kunst entdeckt hat, muss man ja sagen.
Absolut. Die Geburt der Kunst ist natürlich in Afrika, wie Sie sagen. Und das natürlich verbunden mit auch ökologischen Betrachtungen, denn Nordafrika zu dieser Zeit, in der diese Wandmalereien entstehen, war ja grün. Erst durch die massenweise Abholzung in diesen Regionen durch menschliche Zivilisationen, wesentlich später eben zur Wüste geworden. Aber allein die Flora und Fauna, die hier dokumentiert wird, auch unter anderem von Frobenius, ist ja extrem aufschlussreich als Zeitdokument und hilft uns ja sozusagen auch möglicherweise ökologischen, mit der Erderhitzung verbundenen Problemen auf die Schliche zu kommen und im Idealfall diese eben zu beseitigen.
Sie haben sich ja in Ihrer Forschung viel mit dem Jakobsweg befasst und festgestellt, dass Bildhauer dort die Antike noch bis ins 11. Jahrhundert fortgesetzt haben. Die Bildhauer traten dabei in direkten Wettstreit mit der Antike. In unserer Sonderausstellung Urknall der Kunst ist es ähnlich, wenn ich auch in diesem Fall nicht vom Wettstreit sprechen möchte. Hier treten die Künstler der Moderne aber in einen Dialog mit der Höhlenmalerei. Wie ordnen Sie dieses Zurückgreifen, dieses in Dialog treten kunsthistorisch ein? Lässt sich das als ein wiederkehrendes Phänomen der Kunstgeschichte verstehen?
Das ist eine ganz interessante Frage, die mich in den letzten Jahren umgetrieben hat, die Sie da aufgreifen. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass erst im 19. Jahrhundert mit eben beispielsweise der Entdeckung von Altamira 1868 dieser Run auf die Höhlenmalerei beginnt. Es ist ja im Gegenteil so, dass gerade im Mittelalter eine intensive Beschäftigung, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, mit dieser Höhlenkunst geschieht. Sie müssen sich das pragmatisch so vorstellen, dass Tausende und Abertausende von Mönchen, Eremiten im Mittelalter ja in Höhlen leben. Diese Höhlen haben natürlich alle ihre Relikte unter relativ niedrigen Sedimenthorizont. Das heißt, da findet man die riesenhaften Knochen von Höhlenbären, sogar von Säbelzahntigern. Denken wir an die Teufelshöhle in der Fränkischen Schweiz bei Pottenstein. Und diese gefundenen riesenhaften Knochen, die man im Mittelalter keinem existierenden Tier zuordnen kann, weil sie einfach viel zu monströs groß sind, die werden natürlich im Fantasieüberschuss der mittelalterlichen Künstlern sofort zu Kunst. Konkret zum Lindwurm. Der Lindwurm ist das mittelalterliche Wort für Drache. Und wenn Sie an die Zehntausenden von Georgsbildern denken, Georg besiegt den Drachen als Heiliger und befreit damit die Königstochter, die sonst von diesem Drachen gefressen worden wäre, dann scheinen Ihnen doch dort sehr viele dinosaurierhafte Fantasiewesen, die aus dieser Beschäftigung von Malern im Mittelalter mit diesen gefundenen Knochen resultieren. Das heißt konkret, das Wort Fossilie allein, unser Wort eben für diese prähistorischen Knochenfunde, ist ja ein mittelalterliches. Es stammt vom lateinischen fossa, Graben. Und das ist erstmals dokumentiert beim Ausheben der Fossa Carolina, also dem Rhein-Main-Donau-Kanal, den im 8. Jahrhundert Karl der Große, Kaiser der Franken, graben lassen wollte. In Altmühltal beispielsweise hat man haufenweise diese Dinosaurierknochen in dieser Zeit des 8. Jahrhunderts gefunden und natürlich ebenfalls dann wieder in den Fantasievorrat eingebaut. Sie wissen ja, dass in zahlreichen Kirchen im Mittelalter teilweise immer noch diese Knochenfunde hingen. Das Rijksmuseum in Amsterdam zum Beispiel zeigt riesige Urhirschknochen aus der Zeit von 30.000 vor Christus, wo eben diese archaischen Knochen nachweislich über einem Altar einer mittelalterlichen Kirche hingen. Das war absolut üblich, diese gefundenen Riesenknochen, genauso wie die Narwalzähne, die man am Strand der Nordsee fand, ja als Einhörner identifiziert wurden und genauso einen großen Part in dieser Kunstwelt des Mittelalters spielten, wenn sie allein an die vielen Einhornaltäre in den mittelalterlichen Kirchen denken, wie im Erfurter Dom beispielsweise bis heute einer steht und nebendran eben oft in den Kirchenschätzen des Mittelalters diese ebenfalls der Urzeit zugeordneten Einhornhörner, die in Wirklichkeit eben Narwalzähne sind. Also das ist, wie Sie sagen, eine durchgehende Linie. Die Künstler haben sich immer für die Urkunst interessiert und haben diese dann eben auch fantasievoll in ihre Kunstwerke eingebaut oder sie transformiert und etwas Neues daraus gemacht.
Insofern ist das, was wir im frühen 20. Jahrhundert beobachten mit Künstlern wie Miró oder Picasso, eigentlich gar nichts Besonderes, sondern eingeübte Praxis in der Auseinandersetzung mit den Anfängen der Kunst oder dessen, was man aus der Urzeit fand.
Eingeübte Praxis, aber doch mit dem erstaunlichen Effekt, dass es eben dann bei Picasso, Kandinsky und anderen zur, in Anführungszeichen, Erfindung der modernen Kunst führt ab 1913. Und das ist ja nicht wenig. Und genauso dann natürlich, wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg mit Beuys, der sich ja selbst einmal als wiedergeborener Höhlenzeichner bezeichnete, der ebenfalls von diesem Nullpunkt aus in seinen sehr delikaten und subtilen Zeichnungen ja etwas völlig Neues schafft, das bis heute rezipiert wird von zahlreichen zeitgenössischen Künstlern.
Ja, das hätte sich wahrscheinlich Frobenius am Anfang auch nicht gedacht, welche Auswirkungen seine Forschungsarbeiten und seine Dokumentationen von Höhlenmalereien für die Kunstgeschichte auslösen. Vielleicht hatte er es geahnt, als 1937 im Museum of Modern Art seine Sammlung und seine schönsten Stücke ausgestellt wurden, denn so ein Kunsthistoriker wie Alfred Barr hat es natürlich sofort erkannt, dass es dort Bezüge gibt und hat dann auch schon damals Werke von Picasso, Masson oder auch Arp dazugehängt, um diesen Bezug zum ersten Mal herzustellen. Ich finde es einen beeindruckenden Einfluss, den Frobenius damit auf die Entwicklung der Moderne genommen hat. Natürlich nicht nur er, sondern auch andere, die dabei beteiligt waren, die Höhlenmalerei fürs 20. Jahrhundert zu entdecken.
Unbedingt. Das kann man gar nicht stark genug betonen, wie wichtig diese Ausstellung im legendären Museum of Modern Art, eben besser bekannt als MoMA in New York, durch Alfred Barr, ihrem Direktor, war, der das hellsichtig gesehen hat und bei dem man ja immer wieder herausstreichen muss, dass er diese Abfolge der Kunst nicht als Evolution oder wie das ein berühmter Kunsthistoriker etwas verridikült hat, als Gänsemarsch der Stile angesehen hat, sondern in seinem berühmten Torpedodiagramm eben diese Abfolge der Künste als saltatorisch zeigt. Und damit gehören natürlich eben auch immer wieder diese Rücksprünge à la Frobenius in die archaischen Urbilder.
Ja, und genau diese großen Kartons, die damals im MoMA zu sehen waren, haben wir jetzt auch bei uns in der Ausstellung. Und während Alfred Barr natürlich vor allen Dingen aus der eigenen Sammlung dann Werke hinzugenommen hat, haben wir es zum Anlass genommen, ganz gezielt motivisch, stilistisch zu gucken, wo die Verbindungen zwischen den genannten Künstlern und der Höhlenmalerei am engsten sind, sodass wir jetzt wirklich im Nebeneinander dieser Kunst, dieser Künste, der Höhlenmalerei und der Moderne wirklich einen bemerkenswerten Dialog haben zustande bringen können, der, glaube ich, für die Besucher auch zum Teil sehr überraschend sein wird. Etwas, das man nicht vermutet hat, obwohl es durch Alfred Barr spätestens seit, ne, bald 100 Jahren auf dem Tisch liegt und allen bekannt sein könnte.
Absolut. Und das Großartige ihrer Ausstellung ist ja tatsächlich, dass sie beispielsweise Baumeisters frühe Bilder zeigen, also etwa dieses sehr, sehr wichtige Ur-Schanabi auf Violett von 1943, was ja wirklich diese Modellierungen auch von mirohaften Höhlenzeichnungen deutlich macht, wo wir Gliedmaßen sehen und Verbiegungen, komplexe Überschneidungen. Aber eben auch sehen, dass diese Höhlenmalerei keineswegs so flach und zweidimensional ist, wie sie oft hingestellt wurde, sondern eben extreme Tiefe und Dreidimensionalität gewinnt. Oder ein anderes Bild von Baumeister, das wir auch zeigen. Ähnlich wichtig ist diese berühmte archaische Szene, die er auch Urzeitgestalten nannte, um 1946 wohl, also direkt nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs entstanden, wo wir dieses sandig, raue, fast reliefartige der Figuren sehen mit teils erhobenen Händen und eben auch gabelhaften Extremitäten. Und das ist deswegen so spannend, weil genau in dieser Zeit, die Art-Brut hatten wir ja schon genannt, eben dieses Arbeiten mit rauen Reliefhintergründen, mit Sand bei Dubuffet etwa und Kieselsteinen, was dann auch zu den Bildern von Niki den Zerfall zum Beispiel führen wird, die ja wirklich diese rohen Trümmerberge im Hintergrund, die Europa damals ausmachten und prägten, noch hat, dass das eben weitergeführt wird, aber immer noch diese Hintergrundsfolie von Frobenius Zeichnungen eben deutlich zeigt, die Frottagetechnik sozusagen, das Abreiben von Bildern, spielt ja eine große Rolle mit Max Ernst in der Nachkriegszeit und. Also diese Einflüsse, die Frobenius ikonische Höhlenabriebe und Zeichnungen mit sich führten, die ziehen sich noch Dekaden nach den eigentlichen Ausstellungen dieser Kunstwerke hin.
Und es ist ja auch eine besondere Qualität der Dokumentationen gewesen und eine besondere Fähigkeit der Künstlerinnen, die im Team von Frobenius gearbeitet haben, dass sie gerade dieses besondere Relief und die Materialität der Steinoberflächen so haben übertragen können in ihre Dokumentationen, dass diese Dokumentationen, so wie sie uns heute vorliegen, weit über ein fotografisches Abbild hinausgehen, sodass ich auch immer lieber von Nachschöpfungen spreche, weil Dokumentation das eigentlich viel zu wenig fasst, was in diesen Arbeiten wirklich geleistet ist.
Exakt, er hat ja sehr klug ausgewählt, die Helferinnen und Helfer, aber eben vor allem Helferinnen, ausgebildete Künstlerinnen. Und diese haben eben, wie Sie sagen, eine starke Antenne für die Formwerte und die Qualität dieser Vorlagen, die sie da so gut wie möglich nachzuahmen suchten, gehabt. Und das macht eben diese Qualität auch aus, mit all ihrer Plastizität, die sie heute noch unverändert zeigen.
Lieber Herr Trinks, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch und die vielen Aspekte, die dabei zur Sprache gekommen sind. Unser Gespräch ergänzt wirklich ideal das, was wir in unserer Ausstellung zum Teil ja nur exemplarisch machen können. Es ordnet das Thema Urzeit und Moderne in einen größeren Kontext ein und macht erkennbar, dass über die Moderne hinaus die Frage nach den Anfängen in der Kunstgeschichte immer wieder gestellt wurde. Das jedenfalls habe ich dazu gelernt. Vielen Dank für Ihre super interessanten Ausführungen. Ganz herzlichen Dank auch, dass Sie dabei waren und dass Sie sich Zeit genommen haben. Danken möchte ich an dieser Stelle auch an Sophie Ebert, die auf Seiten unseres Museums diesen Podcast betreut, und Art Beats Berlin, die für Schnitt und Technik zuständig sind. Ich möchte aber nicht schließen, ohne Ihnen allen unsere aktuelle Ausstellung Urknall der Kunst ans Herz zu legen, die noch bis zum 25. Juli im Hessischen Landesmuseum Darmstadt zu sehen ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Gespräch auf dem grünen Sofa.